das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es gibt mindestens einen Unterschied zum Frühjahr, der erklären könnte, warum sich immer noch jeden Tag viel zu viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren und leider auch daran sterben. Anders als im ersten Lockdown steht das Land in diesem Winter trotz Schul- und Ladenschließungen alles andere als still. Die Menschen bewegen sich viel mehr als noch im März und April. Damals waren nach den Analysen des Robert-Koch-Instituts die Deutschen zu 40% weniger, in den Städten sogar bis zu 70% weniger mobil. Doch jetzt sind immer noch Busse und Bahnen voller Menschen und mit ihnen möglicherweise auch Viren, die deutlich ansteckender sind. Aus Sorge vor den Mutationen soll die Kanzlerin erwägen, das nächste Bund-Länder-Treffen vom 25. Januar schon auf kommende Woche vorzuziehen. Mirja Fiedler.
Hallo, wie hast du auch Gesundheitsamt Neukölln? Also im Prinzip geht es ja jetzt darum, was ich jetzt schon gelesen habe, ne, bei Ihnen, Ihr Großvater ist positiv getestet worden.
Seit dieser Woche registriert er wieder mehr Coronavirus-Infizierte in Berlin-Neukölln. Dabei hatten Michael Biastoch und die anderen Fallermittler im Gesundheitsamt gehofft, dass die Zahlen sinken. Aber noch nicht einmal 3 Kilometer entfernt sind 17 Pflegekräfte und 51 Bewohner in diesem Pflegeheim positiv getestet worden. 2 von ihnen gestorben. Das Robert-Koch-Institut meldet heute mit 1244 Toten innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand.
Der Aspekt mit den Toten bedrückt mich enorm. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Es ist auch nicht so, dass ich jede Nacht gut schlafe mit diesen Todeszahlen.
Weniger Kontakte, weniger Reisen, um auch mutierten Coronaviren weniger Chancen zu geben und sich impfen lassen. So die Appelle. In Berlin ist heute das 2. Impfzentrum gestartet. Bundesweit haben laut RKI mehr als 1% der Deutschen die erste Impfdosis erhalten. Das für Impfstoffe zuständige Bundesinstitut dokumentiert Nebenwirkungen, bezeichnet den Impfstoff als sicher.
Erwartet werden Nebenwirkungen intensiver Art, häufigerer Art, ähnlich wie bei den Grippeimpfungen, vorwiegend bei Jüngeren und nach der zweiten Dosis. Aber diese sind alle vorübergehend, setzen keine Schäden.
Probleme dagegen in Laboren. Von hier gehen täglich tausende Coronavirus-Testergebnisse an Gesundheitsämter. Allerdings nicht immer digital, wie die Labore es gerne hätten.
Es raubt uns relativ viel Zeit. Wir haben über 30 Gesundheitsämter, zu denen wir hinfaxen müssen. Jedes hat eine eigene Faxnummer. Wir bleiben zum Teil bis Mitternacht im Labor, damit wir die Meldung überhaupt rechtzeitig absenden können.
Im Gesundheitsamt Berlin-Neukölln laufen die Faxe zumindest am Computer ein. Seit einer Woche. Doch die vom Bund empfohlene Software zum leichteren Datenaustausch nutzen sie hier noch nicht.
Technisch ist es alles keine Raketentechnologie, sondern relativ einfaches Prozessmanagement für den öffentlichen Dienst oder auch für die Gesundheitsämter, die ja über viele Jahrzehnte vernachlässigt wurden, aber schon auch Neuland.
Seinen neuen Job als Fallermittler wird Michael Biastoch wohl länger behalten.
Großvater ist jetzt in Quarantäne. Du ist es so, er hat ja jetzt Symptome entwickelt. Sollten die sich noch verstärken, kann man die Quarantäne auch noch verlängern?
Allein in Berlin-Neukölln haben sich in den vergangenen 7 Tagen 196 Menschen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert.
Also die Neuinfektionen werden trotz Lockdowns nicht weniger. Was bedeutet, dass Menschen immer noch zu viele andere Menschen treffen? Natürlich auch in den Lebensbereichen, die die Politik anders als noch im Frühjahr weitgehend verschonen will. In der Wirtschaft. Darüber habe ich mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Wieler.
Guten Abend, Frau Mioska.
War es ein Fehler, vor allem im Privaten zu beschränken und die Schulen zuzumachen, aber die Wirtschaft größtenteils laufen zu lassen? Denn wir fahren ja immer noch ins Büro und treffen dort auch Kollegen.
Also die Abwägung trifft ja die Politik und das ist ein schwieriges Geschäft. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber man steckt sich natürlich auch in Bahn und Bus an. Die Möglichkeit ist natürlich gegeben. Darum ist es ja so wichtig, dass viele Bereiche zum Beispiel Homeoffice nutzen Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele Konzepte, die ja auch in den letzten Monaten entwickelt worden sind, wo man den Verkehr entzerren kann, wo man dafür Sorge tragen kann, dass eben nicht so viele Menschen zur selben Zeit in denselben Linien unterwegs sind. Das heißt, es gibt genügend Konzepte und die müssen nur konsequent umgesetzt werden. Dafür müssen die Menschen sie aber auch verstehen und man muss ihnen die Gelegenheit geben, diese Konzepte natürlich auch umzusetzen.
Meines Erachtens funktionieren diese Konzepte noch nicht an vielen Orten. Wenn Sie heute von Nachschärfungen sprachen, die Sie fordern bei den Einschränkungen und Maßnahmen durch die Politik, welche meinen Sie?
Nun, wir haben zum einen gemerkt, dass es nach wie vor Menschen gibt, die entweder bewusst oder unbewusst einfach auch teilweise aus falscher Sicherheit Fehler machen oder teilweise auch einfach bestimmte Anweisungen oder Empfehlungen eben gar nicht umsetzen. Und wir sehen, dass die Härte der Maßnahmen quasi da nicht ausreicht diesbezüglich. Das heißt also, wir sehen, dass manche Menschen die Maßnahmen nicht richtig umsetzen.
Wo müsste die Maßnahme dann härter werden? Was meinen Sie?
Ich meine, dass die einzelnen Menschen verstehen, dass sie noch sehr mehr auf sich Acht geben müssen. Und ich denke, es gibt sicher noch Betriebe, wo mehr Homeoffice gemacht werden kann. Sie sprachen eben davon, dass auch Schulen ja geschlossen worden wären oder offen gehalten wurden. Tatsächlich sind in dem Lockdown, so wie wir ihn ja nennen, im ersten nach ab dem 2. November, dort sind ja sehr viele Schulen offen gewesen, aber tatsächlich sind auch viele Schulen ohne Konzepte offen gewesen. Also auch da haben wir ja kontinuierlich empfohlen, dass es dort Konzepte geben muss, wie man dafür Sorge trägt, dass Schüler sich eben möglichst wenig treffen. Und das sind alles die Dinge, die man einfach machen muss. Viele Konzepte sind dort vorhanden, aber sie sind eben nicht immer konsequent umgesetzt worden. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schluss,
den wir gezogen haben. Sie wollen es nicht konkretisieren, aber verstehe ich Sie richtig, dass die Maßnahmen, die die Politik bis jetzt getroffen hat, nicht reichen, um die Zahlen weiter runterzubekommen?
Wir haben einen Lockdown, der erfolgreich ist in dem Sinne, dass die Zahlen ja nicht mehr nach oben gegangen sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Wenn die nicht gekommen wären, dann stünden wir jetzt deutlich schlechter da. Aber es gibt Indikatoren und die haben wir heute vorgestellt. Ein wichtiger Indikator ist die Mobilität, die zeigen, dass die Menschen noch nicht genügend tun, um die Zahlen genügend runterzubringen. Also das heißt, die Umsetzung. Wir sehen in vielen Bereichen, dass die Umsetzung nicht optimal funktioniert. Nehmen wir die Alten- und Pflegeheime etwa. Wir wissen, dass dort es viele Tote gibt. Es gibt Pflegeheime, die sehr gute Konzepte haben, in denen kaum etwas geschieht. Und es gibt andere Pflegeheime, in denen die Konzepte nicht so gut umgesetzt werden. Also mein Punkt ist der, man kann nicht eine ganze Maßnahmenbatterie einfach verdammen und sagen, sie funktionieren nicht, wenn die einzelnen Maßnahmen nicht alle wirklich umgesetzt werden.
Einen Indikator haben wir nicht in der Hand und das sind die mutierten Viren. Ist die Mutation mitverantwortlich dafür, dass die Zahlen nicht runtergehen? Wie groß ist Ihre Sorge?
Also wir können das tatsächlich noch nicht genügend sagen. Wir wissen, dass diese Mutation in unserem Land bereits ist. Wir haben ja schon einige Nachweise. Ob sie an dem jetzigen Geschehen wirklich einen Teil haben, das wissen wir nicht. Aber meine Sorge ist deshalb groß, weil wir wissen, dass wenn die Mutante sich ausweist oder diese Varianten sich ausbreiten, sie sich schneller ausbreiten. Und wenn sie sich schneller ausbreiten, dann werden mehr Menschen infiziert. Und umso mehr appelliere ich eben daran, dass die Maßnahmen wirklich konsequent umgesetzt werden.
Kriegen wir überhaupt mit, wie sich die Mutante verbreitet, weil wir die ja noch gar nicht systematisch untersuchen in Deutschland?
Wir bekommen das mit. Also zum einen erhöhen wir jetzt die Analytik diesbezüglich, aber Sie müssen natürlich auch oder Sie können sicher sein, und das haben wir gerade vor Weihnachten gesehen, dass man natürlich jetzt auch viel gezielter sucht. Zum Beispiel wurden viele von den Mutanten vor Weihnachten und nach Weihnachten deshalb gefunden, weil ganz bestimmte Personen untersucht wurden, gerade Reiserückkehrer zum Beispiel aus Südafrika und England.
Aber ist die Dunkelziffer nicht viel höher? Wir haben 16 Nachweise, glaube ich, jetzt von Mutierten, von Infizierten.
Die Dunkelziffer wird sicher höher sein. Wie viel höher sie ist, wissen wir noch nicht. Aber ich sage, wir schauen jetzt genauer hin und suchen ja gezielter. Wir werden das in Kürze wissen. Aber ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ob die Mutante da ist oder nicht, die Maßnahmen helfen ja auch gegen die Mutante. Darum nochmal mein Appell, sie wirklich konsequenter durchzuführen.
Danke, Herr Wieler, für das Gespräch.
Gerne.
Es wird also noch eine Weile dauern, bis wir wieder zum gewohnten Leben zurückkehren können. Zu denen, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden, gehören sozial benachteiligte Kinder. Kinder, die, wenn Schulen und Sportvereine schließen, nicht nur allein sind, sondern oft auch in echter Not. Kein Mittagessen, keine Struktur, keine Sicherheit vor überforderten und gewalttätigen Eltern. Svea Eckert war in der Hamburger Arche, einem Kinderhilfswerk, in dem bei allem geregelten Abstand Arme und Ohren für Kinder und Jugendliche offen sind, gerade in diesen Zeiten.
Mittagessen in der Arche in Hamburg. Auch die 8-jährige Asta ist heute da. In mehreren Bundesländern sind solche Einrichtungen geschlossen, wegen Corona. Dabei sind sie für viele Kinder und Jugendliche wichtig. Hier gibt es warmes Mittagessen und vor allem Hilfe bei den Hausaufgaben. Denn Astas Eltern zum Beispiel kommen jeden Tag erst um 16 Uhr nach Hause.
Es gibt nicht so viele, die dir das erklären können. Man muss immer an einem Arbeitsplan arbeiten und wenn du den mal verloren hast, weißt du nicht mal woran und dann musst du dann am nächsten Tag mehr machen. Man sieht nicht mal seine Freunde.
Viele Familien in diesem Stadtteil leben von wenig Geld. Der Leiter der Arche versucht, viele Angebote zu machen, besonders jetzt. Denn der Lockdown setzt viele Familien hier sehr unter Druck. Oft wohnen sie auf engem Raum. Das verursacht Stress.
Wir hatten in den letzten Wochen auch einige Herausnahmen aus Familien, wo Gewalt, auch sexuelle Nötigung eine Rolle gespielt hat, leider. Und das wäre nicht aufgefallen, würden wir jetzt nur Online-Angebote machen. Und von daher ist es natürlich auch eine Frage des Schutzes der Kinder.
Im Jugendhaus der Arche ist Hilal. Er ist 15 und gerade sehr froh, wenn er rauskommt. Denn er lebt mit seinen Eltern in einer 3,5-Zimmer-Wohnung zusammen mit 6 Geschwistern. Heute muss er etwas für die Schule ausdrucken. Einen Laptop für zu Hause hat ihm die Arche geliehen. Das hilft ein bisschen.
Im zweiten Lockdown jetzt ist es viel besser geworden, da ich von Anfang an aktiv mitarbeiten konnte, an Videokonferenzen teilnehmen und auch andere Sachen, Aufgaben, alles besser erledigen.
Vor kurzem bekam die Arche 5 Computer gespendet. Von ihm. Der 77-Jährige hat früher beruflich kleine Unternehmen mit Hardware und Software ausgerüstet und beraten. Heute bringt er noch eine neue Maus für die Laptops mit.
Das liegt mir schon am Herzen. Den Kindern fehlt vielfach die Gemeinschaft, ihre Freunde. Und wenn sie dann zu Hause sitzen und dann sitzen da noch zwei, drei, vier andere Kinder und Vater und Mutter auch noch und so. Und in engen Räumen, dann geht man sich schon ein bisschen auf die Nerven unter Umständen. Und wenn man dann sich auch noch Geräte teilen muss, um teilzuhaben am allgemeinen Leben, dann wird das schwierig.
Hilal will sein Abitur machen. Er ist gut in der Schule und das mit den Geräten klappt jetzt. Sein größter Wunsch, irgendwann ein eigenes Zimmer.
Wenn zahlreiche Firmen derzeit in ihre Bilanzen schauen, dann fällt oft das Wort Minus. Und so kam das Statistische Bundesamt heute auch nicht umhin, rote Zahlen vorzulegen. Das Bruttoinlandsprodukt sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5% zurückgegangen. Die deutsche Wirtschaft sei in eine tiefe Rezession gerutscht. Die Exporte waren von Beginn an eingebrochen und in den Einkaufsmeilen der Städte war auch nicht viel zu verdienen. Damit aber gerade kleinere Betriebe, Geschäfte und Restaurants nicht noch mehr Einbußen verbuchen müssen und eine Chance zum Überleben haben, wollte die Bundesregierung großzügig mit Geld helfen. Eine Hilfe, die bei vielen zu spät oder noch gar nicht angekommen ist. David Zayans.
Bilder aus fast vergessenen Zeiten. Noch im Oktober konnte Christiane Zanfrini das tun, was die Gastwirtin am liebsten tut: Gäste bewirten. Seit November ist ihr Lokal in Siegburg bei Bonn menschenleer.
Ja, es ist eine sehr ängstliche, beklemmende und perspektivlose Situation, in der wir uns gerade befinden.
Im Moment bleibt ihrem Lokal nur der Außerhausverkauf. Vor dem Teil-Lockdown gab die Bundesregierung den Gastwirten ein großes Versprechen. Sie sollten 75% des Vorjahresumsatzes vom Staat bekommen, die sogenannte Novemberhilfe. Die sollte schnell und unbürokratisch sein, fließt jetzt aber nur langsam. Erst jetzt bekommt Zanfrini eine größere Abschlagszahlung, Mitte Januar.
Aufgrund der zugesagten Hilfen habe ich halt auch Leute nicht in Kurzarbeit geschickt, weil ich mich auch nicht daran bereichern wollte. Und muss jetzt langsam feststellen, dass mir halt auch das Geld ausgeht. Die Kosten laufen weiter und das Geld vom Staat kommt nicht.
Besuch vom Steuerberater. Auch er ärgert sich über die Regierungsprogramme. Die November- und Dezemberhilfen kämen zu spät. Und bei der Überbrückungshilfe, einem anderen Förderinstrument, habe die Regierung kurzfristig die Regeln geändert. Anträge müssten neu geschrieben werden.
Die Steuerberater sind ertrinken in Arbeit durch die Corona-Maßnahmen. Und für die Mandanten ist es natürlich eine unsägliche Situation, da man nicht weiß, steht ihnen Geld zu, fallen sie unter die jeweiligen Voraussetzungen. Es ist einfach eine große Unsicherheit.
Die Angst, durchs Raster zu fallen, kennt auch Daniel Munieri gut. Er betreibt in Düsseldorf eine Wäscherei. Die darf trotz Lockdown offen bleiben. Aber weil Hotels derzeit kaum Gäste haben, fallen bei ihm viele Großaufträge weg. Trotz dieser Ausfälle hat er bisher nur die Soforthilfe im Frühjahr bekommen, hat stattdessen Kosten gesenkt, sogar einen Standort geschlossen.
Von den Mitarbeitern, einst 12 Vollzeitkräften, 2 Fahrern, 2 Lieferwagen, habe ich jetzt nur noch 4 Mitarbeiter in Vollzeit. Und wir haben uns alles dann auf einen Standort, den einzigen Standort, reduziert. Ja, und man hangelt sich praktisch von Monat zu Monat.
Gemeinsam mit seinem Steuerberater prüft er gerade, ob es für ihn doch noch Geld vom Staat gibt. Michael Hüter vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft hat die Corona-Hilfen untersucht. Sein Fazit? Nur ein geringer Teil davon ist bisher geflossen. Bei den Novemberhilfen weniger als ein Zehntel.
Es muss nun ganz schnell und vereinfacht und auch großzügig mit dem Auszahlen der Hilfen begonnen werden. Es ist so ähnlich mit der Impfstrategie. Schnell und großzügig und mal nicht klein-klein schauen in einer solchen Krise.
Seit Januar bekommen Gastwirte wie Christiane Zanfrini aber weniger Geld vom Staat. Die Hilfe orientiert sich nun an den Fixkosten und nicht mehr am Vorjahresumsatz. Die Unternehmer geraten im Lockdown immer weiter unter Druck.
Die politischen Tage des amerikanischen Präsidenten sind gezählt. Kommenden Mittwoch wird er dieses Büro verlassen müssen. Das hat er spät erkannt. Und auch jetzt, erst jetzt, zeigt sich Donald Trump, der Mann, dem Anstiftung zum Aufruhr, so heißt es richtig, vorgeworfen wird. Jetzt wird er besonnen, gar friedlich und warnt heute vor jeglicher Gewalt. Der Angriff auf das Kapitol habe ihn entsetzt und traurig gemacht. Derlei Weichspülerei dürfte allerdings weniger an seine randalierenden Anhänger gerichtet sein, als vielmehr an seine eigene Partei. Denn Trump weiß, dass er im nun eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren die Unterstützung der Republikaner braucht, sollte er jemals wieder zurückkommen wollen in ein hohes politisches Amt. Jan-Philipp Burgert.
Dies sind mehr als nur die Schlagzeilen von heute. Das neue Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump wird in die Geschichtsbücher eingehen. Publikumswirksam unterschreibt die Sprecherin des Repräsentantenhauses die Einleitung des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen ein und denselben Präsidenten. Er muss gehen, er ist eine klare und unmittelbare Gefahr für diese Nation, die wir alle lieben. Die Demokraten im Repräsentantenhaus entscheiden sich einstimmig für das Impeachment. Bei den Republikanern sind von 197 Abgeordneten 10 dafür. Meine Entscheidung basiert nicht auf Angst. Ich wähle nicht eine Seite, sondern die Wahrheit. Doch die Frage, ob Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird, entscheidet der Senat. Es gilt aber als extrem unwahrscheinlich, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Denn viele Republikaner wollen nicht zum Königsmörder werden. Außerdem wird die Abstimmung erst nach der Amtseinführung von Joe Biden erwartet. Die Inauguration wirft ihre Schatten voraus. Soldaten kampieren schon jetzt auf den Fluren des Kapitols. Mehr als 15.000 Nationalgardisten wurden mobilisiert. Im Weißen Haus bemüht sich der angeklagte Präsident um Schadensbegrenzung. Wir haben zu viele Aufstände gesehen, zu viele Mobs, zu viele Akte der Einschüchterung und Zerstörung. Es muss aufhören. Doch ob die Geister, die Trump rief, noch auf ihn hören, ist ungewiss.
Das Amtenthebungsverfahren und was die Republikaner dabei gewinnen können. Die Meinung von Verena Bünden vom Westdeutschen Rundfunk.
Einmal mehr schreibt Donald Trump Geschichte. Erst 4 Amtsenthebungsverfahren hat es in den USA gegeben. Gleich 2 davon entfallen auf Präsident Trump. Welchen Sinn macht dieses Verfahren, wo er in wenigen Tagen ohnehin das Weiße Haus verlassen muss? Ich glaube, dass es zum Absetzungsversuch der Demokraten keine Alternative gibt. Es ist der Versuch, Trump für den Kapitolsturm zur Rechenschaft zu ziehen, ihn für künftige politische Ämter zu blockieren und die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Demokratie wiederherzustellen. Und es ist der Versuch, die Republikaner zu zwingen, eine Richtungsentscheidung zu treffen. Trumps Sohn Don Jr. hat der Menge vor dem Marsch auf den Kongress hier in Washington einen Satz zugerufen. Das ist nicht mehr die Republikanische Partei, das ist Donald Trumps Partei. Wenn die Republikaner sich aus Trumps Umklammerung befreien wollen, dann jetzt. Trump hat zwar teilweise geliefert, etwa mit der Besetzung von vielen konservativen Richterposten. Unterm Strich haben die Republikaner durch ihn aber verloren. Zuerst die Mehrheit im Repräsentantenhaus, dann die Präsidentschaft, zuletzt die Mehrheit im Senat. Der Moment, wo durch Lügen aufgeheizte Trump-Anhänger das Parlament kurz und klein schlagen wollten, muss ein Wendepunkt sein. Leicht wird das nicht. Die Mehrheit der republikanischen Wähler glaubt dank Trumps haltloser Behauptungen immer noch an Wahlbetrug. Bis zu 40% von ihnen unterstützen laut Umfragen den Angriff aufs Parlament. Soweit haben es die Republikaner kommen lassen, indem sie geschwiegen oder mitgemischt haben, trotz besseren Wissens. Jetzt wäre der Moment, umzusteuern, mit einem klaren Zeichen im Senat. Spät, aber vielleicht gerade noch rechtzeitig. Damit der Sturm auf den Kongress tatsächlich ein Wendepunkt wird und nicht nur eine Etappe auf dem Weg zur nächsten Katastrophe.
Die Meinung von Verena Bünden. In Uganda steht auch ein Mann im Mittelpunkt, der von seinem Amt nicht lassen will. Yoweri Museveni, seit 35 Jahren der erste Mann im Land. Doch bei der Präsidentenwahl bekommt der 76-Jährige mit dem weißen Hut einen jungen Konkurrenten. Einen Popsänger, der fast 40 Jahre jünger ist als er und der davon singt, dass die Freiheit zu denen komme, die kämpfen und nicht heulen. Diese Wahl ist auch eine Abstimmung alt gegen jung, wobei die jüngeren Wähler in einem der ärmsten Länder der Welt, das im Osten des afrikanischen Kontinents liegt, längst die Mehrheit bilden. Unglaublich aus unserer Perspektive. Caroline Hoffmann.
Isaac Bakker will seine Stimme abgeben. Dafür muss der 25-Jährige heute lange warten. Aber das kann seine Stimmung nicht trüben. Ich bin aufgeregt, denn ich wähle jemanden, der uns eine Zukunft gibt. Er wird das schaffen. Isaac unterstützt bei der Präsidentschaftswahl Bobby Wine, so wie viele junge Menschen in Uganda. Der Popstar ist seine große Hoffnung, denn von ihm fühlt er sich wahrgenommen. Es geht um jeden, der den Menschen in Uganda die Stimme zurückgeben möchte, um sicherzustellen, dass der Wille des Volkes zählt. Bobby Wine, mit bürgerlichem Namen Robert Chagulanyi, sang immer sozialkritischere Lieder, ging schließlich als Abgeordneter in die Politik. Dann wurden seine Konzerte verboten. Denn er fordert ihn heraus, Yoweri Museveni, seit 35 Jahren Präsident. Und er will es bleiben. Einst befreite er Uganda von der Diktatur, brachte Frieden und Stabilität. Heute werfen ihm viele Korruption vor. Die junge Generation fühlt sich vom 76-Jährigen nicht vertreten. Mehr als 2/3 der Bevölkerung sind unter 30, viele von ihnen arbeitslos. Sie wollen Veränderung. So wie Isaac Bakker. Seit 4 Jahren fährt er Boda Boda, Motorradtaxi, in Ugandas Hauptstadt Kampala. Aber er hat kaum genug zum Leben. Eine Familie zu gründen, das kann Isaac sich nicht leisten. Bobby Wines Politik kommt von Herzen. Er hat Sympathie für uns einfache Menschen. Bobby Wine ist auch im Armenviertel aufgewachsen, nennt sich selbst Ghetto-Präsident. Für den Großteil der Jugend steht er für Wandel. Sie haben nichts zu verlieren. Deshalb sind sie bereit, das Risiko der Veränderung auf sich zu nehmen. Die wachsende Popularität des Sängers setzt Museveni unter Druck. Immer wieder werden Oppositionspolitiker festgenommen, auch Bobby Wine. Erlebnisse, die er in seiner Musik verarbeitet. Warum schlagt ihr mich, fragt Bobby Wine in seinem Video. Nach einer Verhaftung im November gehen seine Anhänger auf die Straße. Es gibt Ausschreitungen, bei denen die Sicherheitskräfte brutal durchgreifen. Mehr als 50 Menschen sterben. Diese Gewalt will Bobby Wine beenden, sollte er es ins Amt schaffen. Er möchte den Rechtsstaat wiederherstellen und den Respekt vor den Menschenrechten. Das Bildungssystem verändern, sodass es mehr Menschen hervorbringt, die Jobs schaffen, als suchen. Solche Versprechen kommen bei den jungen Wählern an. In Uganda wird jetzt ausgezählt. Isaac und viele andere hoffen, dass die Jugend in Zukunft endlich gehört wird.
Zurück nach Deutschland, wo in diesem Jahr sowohl Bundestags- als auch einige Landtagswahlen anstehen. In Thüringen wird die geplante vorgezogene Neuwahl des Parlaments wegen der Corona-Pandemie nun verschoben. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Statt am 25. April sollen die Landtagswahlen jetzt am 26. September gemeinsam mit der Bundestagswahl stattfinden. Darauf verständigten sich am Abend Linke, SPD, Grüne und die oppositionelle CDU. Hintergrund sind die hohen Infektionszahlen. Derzeit verzeichnet Thüringen bundesweit die meisten neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Für Eltern, die ihre Kinder wegen Corona-bedingter Schul- und Kitaschließungen zu Hause betreuen müssen, sollen die sogenannten Kinderkrankentage aufgestockt werden. Pro Elternteil können künftig 20 statt bisher 10 Tage beantragt werden. Bei Alleinerziehenden sind es 40 statt bisher 20. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Am Montag soll der Bundesrat grünes Licht geben. Im chinesischen Wuhan ist ein internationales Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation eingetroffen, um den Ursprung des Coronavirus zu untersuchen. Es war in der Region erstmals vor einem Jahr nachgewiesen worden. China wird vorgeworfen, frühe Warnungen ignoriert zu haben. Zwei WHO-Teammitgliedern wurde die Einreise verweigert, da bei ihnen Corona-Antikörper nachgewiesen wurden. Die anderen müssen zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne. Die Finanzaufsicht BaFin hat zwei Pensionskassen die Betriebserlaubnis entzogen. Der Caritas-Versicherungsverein und das Schwesterunternehmen Kölner Pensionskasse erfüllten die Kapitalanforderungen nicht mehr. Renten sollen aber weitergezahlt werden. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es geht um etwa 55.000 Pensionsanwärter und Versorgungsempfänger, zumeist von der katholischen Kirche. Ordensangehörige sowie Mitarbeiter der Caritas, aber auch andere Berufsgruppen. Ihre Verträge laufen weiter. Das bedeutet, dass Einzahlungen und vor allem die Zahlung der Renten weitergehen. Neugeschäft dürfen die Institute aber nicht mehr machen. Pensionskassen kommen in Schieflage, wenn hohe versprochene Garantien durch die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt nicht erwirtschaftet werden können. So entsteht mangels Zinserträgen irgendwann eine Finanzlücke. Von den 135 Pensionskassen stehen aktuell 36 unter verschärfter Beobachtung der BaFin. Auch Lebensversicherer leiden unter niedrigen Zinsen. Dort liegt ein Viertel der Anbieter im besonderen Blickfeld der BaFin.
Der Magier Siegfried Fischbacher ist im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Er war Teil des Zauberduos Siegfried und Roy. Jahrelang begeisterten sie mit ihren weißen Tigern das Publikum in Las Vegas. Nachdem eines der Tiere Siegfrieds Partner Roy angegriffen und schwer verletzt hatte, zogen sich beide aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im Mai vergangenen Jahres war Roy an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.
Es ist fast schon wie ein Blick zurück in längst verstaubte Zeiten, wenn man Bilder von vollen Konzerthallen sieht, mit stehender Luft und schwitzigem Gedränge. Alles gerade nicht möglich. Keine Gäste vor der Bühne, keine Künstler auf der Bühne, keine Techniker dahinter. Muss sich ändern, dachten Veranstalter zusammen mit Politikern, damit das Pier 2, eine Halle im Bremerhaven, zwar nicht dicht an dicht wie hier besetzt, aber trotzdem ein Ort von Beats und Büchern bleibt. Mittendrin in der Hansestadt Bremen hat Alexander Noth dieses Projekt besucht. Eine Idee, die auch jenen einen Job gibt, die lange keinen mehr hatten.
Das Rampenlicht ist seine Welt.
Position!
Er steht nicht auf der Bühne, er steht darüber. Florian Nackenhorst baut das auf, was Künstler zu Bühnenstars macht, das Rampenlicht. Seine Arbeitskraft ist im Moment eigentlich gerade überhaupt nicht gefragt.
Hier in dem Haus hatte ich, glaube ich, im Februar meine letzte Produktion. Ja, im Februar. Und seitdem habe ich den Gurt auch nicht mehr angehabt. Ich habe tatsächlich seit Februar das erste Mal den Gurt wieder an. Ja. Bist du soweit? Josh?
Nicht nur Josh ist soweit, alle hier sind soweit. In Bremen gibt es seit heute wieder Kulturveranstaltungen. Das klingt nach Aufbruch. In dieser Veranstaltungshalle entsteht der Club 100. Ein Pilotprojekt, ein Zusammenschluss von 19 Veranstaltern an einem Ort. Der Aufbau dafür ist für Techniker wie ein Familientreffen nach langer Zeit. Mittendrin Florian Nackenhorst. Das vergangene Jahr war für ihn
super hart, weil vielleicht ist das auch ein bisschen branchenbezogen, weil die Leute, die irgendwie ein bisschen intensiver damit machen und tun und machen, das ist halt kein Job wie an der Kasse, sondern man hat ja auch Bock drauf, Leute zu entertainen und hat vielleicht sogar noch ein bisschen Musikhintergrund oder sowas und dann hat man auch einfach Bock darauf und dann ist das auch eher mehr Berufung als Beruf oft und um so einen Dollar tut's weh, dass man es nicht macht. Ne?
Der Club 100 nutzt eine Bühne gemeinsam. Vorerst gibt's nur Tickets für einen Livestream im Netz. Die Shows finden noch ohne Publikum statt. Aber sinkende Inzidenzwerte könnten hier sofort Menschen Platz nehmen, je nach Wert zwischen 100 und gut 500. Die Bremer Wirtschaftssenatorin Christina Vogt besucht den Aufbau für unser Interview. Sie hatte selber mal eine Kneipe, kennt die Branche ganz gut. Ihr Ressort unterstützt den Versuch, den Kulturbetrieb wiederzubeleben mit 1,1 Millionen Euro.
Ich glaube, für die Veranstaltungsbranche und auch für die Bands ist das absolut wichtig, dass sie überhaupt wieder zeigen können, dass sie noch da sind und dass sie auch wieder arbeiten können. Irgendwie selbst wenn das alles noch nicht auskömmlich ist und natürlich finanzielle Unterstützung von uns braucht.
Je mehr Publikum irgendwann rein darf, umso wirtschaftlicher wird der Club arbeiten. Die Eröffnung übernimmt heute Schriftsteller Wladimir Kamina mit einer Lesung ohne Publikum und mit überschaubarem Applaus.
Eigentlich leben solche Veranstaltungen von menschlicher Nähe. Aber gut, wir halten hier die Stellung, wir sind die Türsteher, damit diese Orte der Begegnung nicht veröden. Irgendwann wird es wieder soweit sein und die Menschen werden hierher kommen.
Im Club 100 wird Pohlmann auftreten, Selig oder Dota. Insgesamt 40 Bands und Künstler. Noch einmal zurück zum Aufbautag. Florian Nackenhorst hat für den Club einen Tag gearbeitet. Immerhin einen Tag, aber letztlich auch nur einen Tag. So lebt er zwischen Hoffnung und Verständnis.
Solange die Zahlen nicht stimmen, ist das cool, dass das hier passiert. Aber die Zahlen müssen stimmen, damit es mehr passiert. Und das haben wir so nicht in der Hand.
Er hofft auf ein paar Arbeitstage, einen Umbau, vielleicht den Abbau. Und er freut sich wie alle hier auf einen Moment. Wenn endlich wieder Applaus zu hören ist.
Tja, beim Wetter wären wir fast ein bisschen froh, es gäbe es nur online. Claudia, welche grauen Nuancen haben wir morgen zu erwarten?
Ach Karin, morgen wäre das online vielleicht gar nicht so spannend, wobei der ein oder andere Autofahrer auf Spannung auch gut verzichten kann. Es kommt nämlich dicker Schnee jetzt in der Nacht vor allen Dingen. Und zwar vor allem im Südwesten Deutschlands. Da schneit es auch schon die ganze Zeit. Und Sie sehen, das ist die Animation bis morgen Abend. Vor allen Dingen im äußersten Süden schneit es kräftig. Und von der Ostsee kommen auch immer mal wieder Schneeschauer. Und das, was da im Süden passiert, das werden auch mal größere Schneemengen sein. So vom Schwarzwald rüber bis zum Allgäu. Und daran anschließend, das sind bis zu 20 Zentimeter in den Hochlagen des Schwarzwaldes, auch bis zu 30 Zentimeter. Nach Osten hin, also Brandenburg runter bis zum Erzgebirge, sind es meist so an die 5 Zentimeter und im Stau des Erzgebirges bis 10 Zentimeter. Glättegefahr in der Nacht, auch überall da, wo es jetzt nass ist auf Straßen und Wegen und wo diese Nässe gefriert. Denn in der Nacht, wie gesagt, im Südwesten Schneefall, von Norden dichte Wolkenfelder und dementsprechend wird es dann auch wieder verbreitet sehr kalt sein, sodass eben alles, was nass ist, zu einer Eisfläche werden kann. Morgen im Laufe des Tages gibt es dann von Norden her immer mal wieder sonnige Abschnitte. Allzu viel wird das zwar nicht sein, aber immerhin mal so kurze Lichtblicke. Ähnliches gilt für den Westen und der Schnee im Südwesten. Der zieht dann im Laufe des Nachmittags ab. Temperaturen in der Nacht ganz schön kalt. Königssee beispielsweise, Berchtesgadener Land um die minus 15 Grad und insgesamt wird es so nach Süden hin meist minus 4 bis minus 11 Grad kalt, insbesondere in den etwas höheren Lagen, nach Norden hin knapp unter Null und morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen, auch am ehesten im Westen bei 1 bis 3 Grad, sonst im Osten und Süden Höchsttemperaturen minus 2 bis minus 4 Grad, dementsprechend also verbreitet winterlich. Der Samstag bringt dazu dann aber immer mal wieder sonnige Abschnitte. Das heißt Sonnenschein, dichtere Wolkenfelder, in der Osthälfte kalt mit minus 3 bis minus 1 Grad, an der Küste schon plus 2 Grad. Und Sonntag kommt neuer Schnee aus Westen, zum Teil auch mal etwas kräftiger. Dann kommt aber auch wärmere Luft, sodass der Schnee im Laufe des Nachmittags von Westen her mehr und mehr in Schneeregen und Regen übergeht. Und dann scheint es etwas wärmer zu werden.
Danke, Claudia Kleinert. Und ich darf Sie noch weiterreichen an Dieter Nuhr bei Nuhr im Ersten. Das folgt jetzt im Anschluss. Um 0.20 Uhr meldet sich André Schünke mit dem Nachtmagazin und wir wünschen einen schönen Restabend. Bis morgen.